yo, pombo, é amor.
João Gilberto, ja, willkommen in der Welt des Bossa Nova und willkommen beim Travelholics Podcast zu einer neuen Episode, auf die ich mich sehr freue, denn ich habe eine absolute Koryphäe zu Gast. Ein Mann, der, und das verrät die Musik ein wenig, vor über 30 Jahren mit Surfreisen nach Brasilien seine ersten Schritte in der Touristik gemacht hat und heutzutage als der absolute Visionär und Guru im Marketing für touristische Unternehmen, speziell Hotels, aber auch Touristikkonzerne gilt. Ich freue mich sehr auf Remo Massala von Vision Alphabet. Wir reden über die Streifen bei der Condor, über Casa Cook und über die Dinge, die man als Reisebüro vielleicht besser machen könnte, wenn man in der Zukunft im Gespräch bleiben möchte. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Das ist also die Lieblingsmusik von dem Mann, den ich sehr stolz bin, jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen. Remo Massala ist hier in Berlin im Travelholics Podcast Studio. Hallo Remo.
Hallo Roman.
Ja, schön, dass du es geschafft hast. Das freut mich wirklich sehr. Ich muss auch ehrlich zugeben, und das ist jetzt kein Phishing oder so. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, wenn man jetzt so den Visionär, was Marketing und Marken angeht, gerade in der Touristik zu Gast. Und einfach, ich habe ja einfach mal angeschrieben und gesagt, hättest du Lust, dich zu unterhalten? Und freue mich wirklich, dass du gekommen bist. Danke.
Ich bin genauso aufgeregt. Ich habe hier ein riesen Mikrofon vor der Nase und bin das gar nicht gewohnt.
Viele in der Touristik kennen dich natürlich und aktuell im Gespräch bist du wahrscheinlich als der Mann, der die Condor umlackiert hat. Kann ich das so sagen?
Ja, wahrscheinlich ist es unser aktuellstes Projekt und das hat Wellen geschlagen.
Ja, ihr habt, wann war das eigentlich genau? Also, na, für die, die es noch nicht gesehen haben, weil sie noch lange nicht am Flughafen waren oder so, die Condor hat jetzt Streifen, hat auch eine andere Typo auf den Flugzeugen. Die Westbacks sind gestreift, eigentlich ist alles ein bisschen gestreift, außer die Uniform der Stewardessen. Das wird ja auch nicht passieren, hast du im Vorgespräch gesagt. Aber wie ist das Ganze entstanden?
Entstanden ist es eigentlich schon 2018. Da haben wir so eine Art Case Study gemacht und überlegt, wenn man ein Flugzeug lackieren muss, welche Prinzipien gelten da für einen Flugkörper? Was sind gute Bemalungen? Wie kann man sich differenzieren? Und haben uns einfach gefragt, warum steht bei so vielen Flugzeugen nur der Name drauf und drei Farben oder zwei Farben und sonst nichts? Gibt es da einen Grund für? Und haben zusammen wie so eine Case Study das einfach mal untersucht. Haben dann 400 Flugzeuge virtuell bemalt, haben so einen Flugzeugkörper gebaut und den lackiert. Und da war irgendwie Streifen eine ganz gute Lösung. Und da haben wir es aber geparkt und gesagt, wenn wir es mal brauchen, haben wir die Studie schon in der Schublade.
Das heißt, ihr habt auf Vorrat kreativ gedacht und einfach schon mal einen Case gehabt, den man aus der Schublade zaubern kann und sagen, haben wir schon fertig?
Nee, ich war ja damals Vorstand bei Thomas Cook und Ralf Teckentrup und Christoph Debus waren meine Kollegen. Und es war eher so eine Initiative von mir, dass ich gesagt habe, wenn man die Condor rebranden würde nach dem Sunny Heart oder wenn es kein Sunny Heart gäbe, was wäre denn richtig? Und war sehr radikal, die Präsentation. Dann war klar, das packen wir jetzt erstmal. Und dann hat der Ralf Teckentrop mich vor anderthalb Jahren angerufen und gesagt, du, jetzt, wir haben doch die Streifen, wir wollen die Condor rebranden. Meinst du, es passt oder wollen wir nochmal drüber nachdenken? Was können wir da machen? Und so ist es entstanden.
Okay, also der Ralf Teckentrup, der kannte das Projekt schon und hat gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Zeitpunkt.
Jetzt ist der Zeitpunkt zum Rebranden und wären die Streifen immer noch aktuell? Was meinst du? Lass uns mal sprechen. So hat es angefangen.
Okay, nun hat das ja ziemlich Wellen geschlagen. Du hast mir vorhin ganz kurz gesagt, ihr habt da jetzt nicht klassisch eine Marktforschung davor gehängt, sondern habt es einfach gemacht. Ist das ein Weg, um kreativ schnell und erfolgreich zu sein? Ist das ein Teil des Rezeptes?
Naja, ist auch ein Weg, damit was in die Hose gehen könnte. Also es ist schon ein riskanter Weg. Aber ich meine, wenn man 30 Jahre wie ich im Marketing sitzt, dann weiß man natürlich, was Marktforschung kann und nicht kann. Und so einen radikalen Ansatz, da wäre eigentlich klar, was rauskommt. Und so wie dann auch die Reaktionen in Wirklichkeit waren, 50-50 am ersten Tag. 50 haben es geliebt und 50 haben es gehasst. Und das wäre wahrscheinlich bei der Marktforschung auch rausgekommen, aber dann hätte man es wahrscheinlich nicht getan. Und ohne Marktforschung war klar, was passieren wird, aber es war auch klar, weil es ja logisch begründet ist, nicht vom Himmel gefallen, diese Lösung, wie gesagt, diese Case Study, die wir gemacht haben, war auch klar, dass das sich verändern wird, sobald die Menschen es gesehen haben, sich daran gewöhnt haben, das nochmal sehen. Das ist meistens bei Innovationen so.
Ja, genau. Also es gibt natürlich immer die 50%, die sowieso gegen alles sind.
Ja, in Social Media natürlich noch schlimmer, weil da kann sich jeder auflassen.
Social Media lebt ja auch ein bisschen davon, dagegen zu sein.
Genau, und das ist auch okay. Und ich glaube, man kann auch was lernen. Oder viele Menschen haben dann weiter designt für uns und haben noch mehr Entwürfe uns zugeschickt. Viele Firmen haben tolle Kooperationen vorgeschlagen. Also es ist ganz viel Schönes passiert, aber auch ganz viel Motzer, muss man auch sagen, die eben... Für die war das einfach zu radikal.
Ja, ich kann mich erinnern, Fisherman's Friend haben irgendwie was gepostet mit den gestreiften.
Ja, war nicht sehr nett. Und aber auch eine Keramikfirma, die gestreifte Tassen für uns, für die Business Class entwerfen wollte und so. Also ganz konstruktive Ideen kamen da zutage.
Wie ist das? Wie muss man sich so einen Ansatz in der Durchführung dann vorstellen? Läuft man dann Spießruten und muss ganz hart kämpfen für die Idee? Oder kannst du sagen, aufgrund deiner Erfahrung und deines Rufes, den du ja durchaus hast, das darf man ja sagen, dann sind die Türen weiter geöffnet oder sind das harte Kämpfe, wenn man so radikal ist?
Naja, sind wir von der Branche abhängig. In der Modeindustrie ist man gezwungen, alle 6 Monate mindestens, wenn nicht jeden Monat, sich was Neues einfallen zu lassen. Und in der Tourismusbranche ist man es eben nicht gewohnt. Wenn wir machen heute noch die gleichen Kataloge bei Reiseveranstaltern wie vor, keine Ahnung, 30 Jahren. Da ist nicht viel passiert seitdem. Und ich meine, Innovationen sind ja immer nur gut, wenn sie Geld bringen. Sonst bringen sie auch nichts. Es ist einfach ein langer Weg von der Idee, die man morgens unter der Dusche hat, bis sie dann eben Geld bringt. Und es ist auch die Frage, wie man Ideen filtert, wie man sie strukturiert, wie man sie ausprobiert, wie man sie berechnet, wie viel Überzeugungskraft der Mensch hat, der das dann im Unternehmen vorstellt und wie nötig ein Unternehmen es auch hat, sich zu verändern. Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, aber was ich sagen kann, ist, es ist nicht leicht, in der Tourismusindustrie etwas zu verändern.
Die Erfahrung, die haben wir sicher auch schon gemacht, im technischen Bereich, im Marketingbereich noch nicht so sehr. Aber natürlich, es sind schon die Bewahrer dort auch, vielleicht weil es auch lange gut funktioniert hat, ne? Weil man diesen Druck der Veränderung nicht so hatte, anders als bei Modekette Zara, die da alle 4 Wochen eine neue Kollektion rausbringen müssen. Die müssen ja kämpfen ohne Ende. Das ist ja so. Ne?
Ja, man muss natürlich auch die Geschichte der Tourismusindustrie sehen. In den 80er, 90er Jahren musste man ja nicht irgendwas erfinden. Die Leute wollten reisen und jeder hat ein Reisebüro aufgemacht, jeder hat ein Hotelier hat versucht, Hotelier zu werden und jeder hat irgendwie gerne die Anzahlung der Kunden genommen und ein Unternehmen aufgebaut. Und damals hat sich das einfach nicht etabliert, die ist ja nicht aus Innovation entstanden, die Branche. Und was man auch sehen muss, viele Industrien müssen erstmal einen Traum bauen, erfinden. Ja, und wir haben die Palmen umsonst und die weißen Sandstrände. Und dann war es vielleicht klar, dass man am Anfang gar nicht kreativ oder innovativ sein musste, sondern das Produkt war schon ein Traum. Die Menschen wollten es haben, dann gab es kein Bedarf für eine Innovationsabteilung, würde ich mal sagen.
Ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal ein Reisebüro und ich glaube, eine der ersten Schaufensterdekos, die wir hatten, waren so eine Kunststoffpalme, weil das visualisiert ja quasi die Träume, die man anschließend im Reisebüro verkauft. Ne? Aber das ist jetzt auch schon 30 Jahre her.
Aber ich glaube, die gibt es immer noch, diese Aufbau.
Das will ich sagen, die sind ja stehen geblieben. Diese Kunststoffpalmen gibt es sowohl im Dekogeschäft als auch in den Reisebüro-Schaufenstern. Ja, es gibt auch Digital Signage, also es ist ein bisschen digitaler geworden, da arbeiten wir auch dran, das ist ja auch gut so, ja. Aber trotzdem, wie du sagst, die, Kataloge sehen noch sehr, sehr ähnlich denen, die wir früher hatten. Die Prozesse sind tatsächlich auch noch ähnlich. Das ist schon eine verrückte Sache. Du hast in einem Interview, von was ich gelesen habe von dir, ein sehr, sehr schönes Interview, hast du gesagt, dass es in der Pandemie den Hotels leichter gefallen ist, zu überleben, die von Anfang an sich schon unterschieden haben, also die besonders waren. Ne? Also die Standardisierung in der Touristik, gerade in der Hotellerie, und da bist du ja auch sehr stark zu Hause, die killt doch eigentlich, oder? Die killt doch das Business ein Stück weit.
Killen ist ein großes Wort.
Ja, dann sagen, nennen wir es behindern.
Aber ich glaube, die Hotellerie ist zumindest eifriger dabei, sich zu differenzieren. Oder hat es früher gelernt, Marke zu sein und Marke zu leben. Und die Hotellerie hat den Gast ja auch tagtäglich im Haus. Ja, so ein Reiseveranstalter, weiß nicht, wann Einkäufer das letzte Mal seinen Kunden gesehen hat, aber das ist schon mal ein großer Unterschied. Und der Konkurrent ist um die Ecke. Also das heißt, da ist Wettbewerb entsteht, wenn Wettbewerb wirklich spürbar ist, permanent, dann ist die Kreativität auch größer. Naja, aber alles, was standardisiert wird, wurde mal individuell begonnen. Also man muss auch immer sagen, wenn man skaliert, dann gibt es diesen einen tollen Hotelier, der das erste Hotel aufgemacht hat, der kann nicht 8 führen. Also das heißt, die Standardisierung ist die automatische Folge. Und die Frage ist eben, oder die Gleichung, die man beherrschen muss, ist, wie viel standardisiere ich, ohne die Seele zu verlieren, was in so einem Haus hier im Hotel sehr wichtig ist. Und da muss man ansetzen. Ihr kennt ja die Sprüche Experience und was alles so, Storytelling, was eben gerade so die Buzzwörter sind in der Branche. Man muss es dann auch wirklich anbieten. Ja. Experience ist mehr als nur sich beim Frühstück was einfallen zu lassen. Das ist eine ganze Abfolge von Dingen, die in sich logisch, solange ich im Hotel bin, oder idealerweise danach noch eben funktioniert. Und das sind wir eben schon bei Markenarbeit. Eine Marke ist, sag ich, wie ein Mensch. Ja. Also wenn ich nichts mehr zu sagen habe, bin ich langweilig. Und wenn ich der einzige Mensch bin, dann hört mir jeder zu, weil es gibt keinen anderen. Und sobald da andere Menschen ins Spiel kommen, muss ich mir wieder was einfallen lassen, um interessant zu sein. Ja, also wir leben von Geschichten und die Geschichte, die ich erzähle, muss spannend sein, ansonsten wird sie nicht weitererzählt. Und wenn sie nicht weitererzählt wird, ist sie langweilig. Und so ungefähr funktioniert.
Und dann stirbt die Beziehung und so funktioniert mehr Plan. Ja. Wie viel Aufholbedarf siehst du denn tatsächlich? Ich weiß, du bist international unterwegs, aber schauen wir mal ein bisschen auf Deutschland. Du hast ja lange auch im Vorstand dabei bei den Cookies gesessen. Und wie viel Aufholbedarf gibt es denn in der Markenentwicklung, Markenbildung, Individualisierung, speziell Hotellerie, aber auch Touristik? Also nehmen wir einfach mal das ganze große touristische Feld, was wir haben. Es gibt ja ein paar Leuchttürme, aber...
Ja, es gibt ein paar Leuchttürme, das ist auch gut. Ich glaube, ich meine, so eine Firma wie Booking, die macht eigentlich alles richtig, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Und da spürt jeder diese Innovationskraft, die dahinter ist. Und auch die Marketing-Spend-Power, weil sie eben erfolgreich sind, ist ja auch irgendwie so ein Kreislauf. Ich glaube, Technologieunternehmen in der Touristik, die sind per se natürlich innovativer. Das gehört zum Geschäft. Während jetzt, sage ich mal, ein Reisebüro hat es auch schwieriger oder ein Reiseveranstalter hat es schwieriger, eine Airline hat es wieder leichter. Also muss man mal gucken, was in der Hotellerie, wovon wir reden. Ein Hotel hat es eigentlich sehr leicht, ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also es ist immer abhängig, was für eine Art von Betrieb man hat. Aber ich meine, wie wir gerade gesagt haben, so ein Katalog, der sich seit 30 Jahren nicht verändert hat, da ist was faul.
Ja, ist ja auch gut, bei den Reisebüros gibt es Ansätze in den letzten Jahren, sich zu verändern.
Ja, natürlich.
Ich finde es schwierig, wenn die Prozesse gleich geblieben sind, weil also das Tätigkeitsprofil des Reisebüros sich nicht verändert. Welche neue Story erzähle ich denn dann eigentlich, wenn ich das mache? Klar, ich habe einen Buchungscode, den hämmere ich irgendwo ein. Man redet viel von Beratung, aber die Beratung und die Inspiration findet ja heutzutage schon fast woanders statt. Siehst du das auch?
Man muss nicht immer eine neue Story erzählen. Man muss die eigene Story immer besser erzählen. Ja, und wenn ich jetzt ein Reisebüro bin, dann kann ich bei den Margen nicht erwarten, dass die jetzt irgendwelche Megatech-Dinge auffahren in ihrem Schaufenster. Das ist nicht, das funktioniert nicht. Ne? Aber ein Reisebüro muss sich auch klar sein, jetzt aus der Markenperspektive gesprochen, für was wollen sie stehen, was haben wir, was der Nachbar nicht hat. Also diese klassische Urfrage im Marketing, wie differenziere ich mich? Und wenn die Kundennähe oder der Service oder viele Reisebüros haben sich spezialisiert und dann haben sie da wieder gefangen. Also es gibt immer Themen, die man spielen kann, aber wenn man eben alles bedient und jeder sein will und kein Geld hat, dann ist es sehr schwierig.
Dann sagt man ja, das ist touristisches People's Business und gerade im Reisevertrieb ist es so, dass es natürlich immer die Personen sind, die dahinter sind. Das sind die Personen, die aber auch selten richtig gut bezahlt werden.
Hotel, gleiches Problem.
Ähnliches, ne? Das ist ja in der Hotellerie auch nicht anders. Ja, stimmt natürlich.
Naja, aber es ist nicht tot. Also ich meine, klar, vielleicht ändert sich, was man verkauft und die Menschen sind natürlich auch viel reiseerfahrener als man. Wissen zu handeln in der Tourismusbranche, das ist seit Internet nicht mehr nötig. Aber es gibt halt Menschen, die haben auch keine Zeit. Ja, also es gibt Menschen, die bezahlen dafür, dass eben andere für sie die Reisen organisieren, aber dann ist eben Service die Differenzierung, und zwar Mega-Service, und der auch Geld kosten darf. Also es gibt viele Möglichkeiten, dahin zu kommen.
Aber da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Punkt, dass es dann schwierig ist, das zu skalieren. Ne? Das kann ich natürlich jetzt nicht in einer großen, breiten Masse ausrollen.
Ja, ein guter Unternehmensführer sollte es können.
Ist ja irgendwo auch das Wesen des Systems, ne? dass jedes erfolgreiche Produkt irgendwie scalable sein könnte in irgendeiner Form, dass man es skalierbar machen kann.
Also rein theoretisch geht das. Die Frage ist, kann es der Unternehmensinhaber?
Ein anderes Feld, von dem man dich sicher kennt, du hast ja quasi die Casa Cook erfunden und die Cooks Clubs erfunden. Warst auch bei 25 Hours Hotels, glaube ich, mit beteiligt.
Das war schon lange her, ja. Ja? Das erste, am ersten. Ja.
Das war eins der ersten Projekte oder so. Das heißt, dieses Thema Hotelindividualisierung, was eigentlich geht, ein anderes Geschichtenerzählen, hängt ja auch ein bisschen mit Zielgruppenfindung zusammen. Ne? Also ihr habt ja von Anfang an gesagt, die Casa Cook haben eine bestimmte Zielgruppe.
Ja.
Die gab es ja, diese Zielgruppe, gab es die eigentlich schon beim, oder habt ihr die gleich mitgeschaffen?
Beides ist möglich, aber in der Regel gibt es Zielgruppen und ein Marketier muss natürlich Zielgruppen verstehen. Ich glaube, muss sogar das Hobby sein von einem Marketingmenschen, Zielgruppen zu verstehen, welche Bedürfnisse sie haben, was sie motiviert. Und oft sieht man eben in unserer Branche, dass wir auf der funktionalen Ebene wissen, was der Kunde will. Wir wissen auch meistens, was es kostet, wegen Businessplänen dahinter oder was auch immer. Was wir nicht wissen oder nicht gut wissen, sind eben diese Sehnsüchte, diese Bedürfnisse, diese auch die richtigen Worte zu finden, damit der Kunde einem glaubt, dass man es ernst meint. Das ist auch Kommunikation, ist ja auch ein sehr wichtiger Teil und natürlich dann eben in sich logisch sein. Man kann nicht ein, ich sage jetzt mal, ein modernes Lifestyle, ich nenne es mal, ich mag den Begriff nicht, aber da verstehen wir, was ich meine, ein Lifestyle-Hotel bauen und Lifestyle nicht verstehen. Man kann auch nicht ein Lifestyle-Hotel bauen und dann 5 Jahre nichts tun. Also man muss, wenn jede Marke unterliegt eigentlich zwei wesentlichen Themen. Das ist der gesellschaftliche Wandel auf der einen Seite und der Wettbewerb. Und solange man alleine ist, ist der Wettbewerb erstmal kein Thema. Aber der Kunde und wir selber verändern uns ständig. Und in der Zielgruppe die Veränderung muss man verstehen. Und je moderner die Menschen sind, desto mehr verändert sich's. Ja, also postmoderne Menschen erfinden sich jeden Morgen neu, während die traditionellen Menschen lange brauchen, bis sich verändern. Und in der Mitte sind die Normalmodernen, nenne ich sie mal. Und die verändern sich auch, aber mit einer anderen Geschwindigkeit. Und je nachdem, wo man sich platziert als Marke, muss man das verstehen.
Ist der postmoderne Mensch dann so eine Art Düngemittel für die kreative Marketingindustrie, weil ich ständig neue Angebote machen muss?
Naja, der Postmoderne erfindet es ja, weil ihn das Moderne nervt und will eigentlich gar nicht Düngemittel sein und nervt, ist genervt, weil er sofort kopiert wird. Genau. Aber das treibt ihn natürlich und deswegen erfindet er sich immer wieder neu. Während der Moderne, wir nennen es mal so, eher wartet, was der Postmoderne erfindet, guckt, ob es funktioniert und dann machen wir es nach. Und der Traditionelle eher nach hinten schaut und sagt, das haben wir doch schon seit 30 Jahren, das funktioniert.
Was müssen wir uns verändern? Da könnten wir eigentlich schön die Touristiklandschaft in Deutschland in traditionelle, moderne und postmoderne Unternehmen einteilen.
Ja, das geht wunderbar, da gibt es sogar Methoden zu. Es gibt die Sigma-Milieus oder Sinus-Milieus, die nach diesem Prinzip arbeiten, also die Werteorientierung auf der einen Seite und wie sagt man, den sozialen Status auf der anderen. Und dann kann man Punkte auf einer Matrix einzeichnen, wie reich ist der Mensch und wie modern ist er.
Ah, ja.
Und das gibt dann so Cluster, die haben auch Namen, diese Milieus, wie sie dann heißen. Und da gibt es dann natürlich das Upper Liberal Segment, was sehr viel Geld hat und sehr modern ist. Das Counter Culture, wenig Geld und sehr modern. Und da gibt es so ein paar Milieus, und ganz spannend, muss man durchlesen.
Bedeutet aber auch, wenn man das jetzt so sagen, okay, ich muss ja in dieser Marke auch selber irgendwie leben. Wie einfach ist es, sich zu verstellen und eine Marke nur zu benutzen, also nur zu instrumentalisieren, weil ich jetzt jemand anders damit erreichen will?
Das ist immer die Frage, wer? Im Idealfall alle Mitarbeiter leben die Marke. Aber wenn es, sag ich mal, in der Finanzabteilung jemand die Marke nicht lebt und der Kunde es nicht merkt, könnte ich damit leben. Schlimm wäre es aber, wenn in der Marketingabteilung jemand Texte schreibt und die Marke nicht lebt, dann hätte man ein Problem.
Warum magst du eigentlich den Begriff Lifestyle nicht?
Der sagt so viel und nichts. Also es ist immer die Frage, in welchem Land man ihn auch benutzt. Also in Deutschland ist er relativ klar definiert. In anderen Ländern ist es, hat es nichts mit modern zu tun. Das ist einfach ein Lifestyle, den man hat. Also es ist auch immer wie der Begriff Luxus und Premium. Bei uns ist Premium ja schon ganz fast Luxus. Und in England ist Premium normal und eigentlich schon alles Luxus, was ein bisschen teurer ist.
Da wäre ich jetzt auch gleich drauf gekommen, weil das auch ganz gut passt zu diesem Thema. Lebe ich ein Produkt, lebe ich die Marke und lebe ich auch das Versprechen, was in der Marke drin ist oder so. Ne? Das ist, gibt ja so den so einen gewissen Trend, gerade in der Touristik auch, dass man sagt, ja, wir adressieren jetzt mal alle die Luxuskunden. Wie schwer ist das eigentlich, das zu machen, wenn ich Luxus selbst gar nicht richtig verstanden habe, nicht richtig lebe? Oder diese Auffassung von Luxus ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also für jeden ist ja was anderes Luxus.
Ja, aber Luxus ist ein gefährliches Gebiet. Also billig kann jeder schnell, aber Luxus muss man dann schon verstehen. Und Luxus ist natürlich ein ganzer Kosmos. Also das, da muss man die Modewelt verstehen, da muss man viele Themen verstehen und auch die Menschen verstehen, die eben Luxus sich leisten können. Und das, also habe ich schon oft gesehen, auch bei Reiseveranstaltern, die beschreiben dann Luxushotellerie in seltsamen Worten, weil sie gar nicht das Hotel gar nicht richtig kennen. Ja. Sei mir verziehen, wenn sich jemand angegriffen fühlt, aber das ist nun mal eine eigene Welt. Und wenn man sich damit beschäftigt, sollte man sich da auch auskennen, wie in allem, meine ich.
Und das ist ja kein Massenmarkt, ne, den man dann noch schnell für sich erobert.
Und nee, aber wächst. Es ist auch kein kleiner Markt mehr. Also wenn man sich überlegt, dass heute 50% der Luxusausgaben von Millennials getätigt werden auf der Welt, dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob Luxus für eine Marke eine Rolle spielen kann.
Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Also warum sich das so verschiebt oder warum diesen Luxusanspruch, der sich auch in der Generation verändert hat?
Ja gut, wenn Erbengeneration.
Die haben einfach genug Geld.
Die haben genug und die haben andere Sorgen wie jetzt meine Generation. Und da ist es einfach, dann hat man einfach früher schneller luxuriöse Erlebnisse, die für andere, wo andere für sparen müssen. Und wenn jetzt so ein 15-, 16-Jähriger einfach schon im Luxus aufgewachsen ist oder reicher Eltern hat und dann anfängt, selbst zu verdienen, dann ist das eine eigene Welt, die muss man verstehen.
Ist ja auch generell so, kann man sogar vom Luxus ein bisschen weggehen und sagen, okay, die Erlebniswelt ist natürlich auch eine völlig andere, also sprich, ich werde auch in Zukunft andere Erwartungen bedienen müssen, weil, na, wenn ich die Kids heute sehe, die dann irgendwie mit 3, 4 schon die erste Kreuzfahrt gemacht haben,
und, oder Meilen sammeln.
Na, oder Meilen, ja, oder in irgendwelchen Kundenclubs schon drin sind und exklusive Zugänge kennen und sich an Buffets sofort gut auskennen und so weiter. Die haben einen völlig anderen Zugang auch zu touristischen Produkten als Leute, die im Hotel Laguna gewohnt haben, ne, die ganze Zeit und so touristisch sozialisiert wurden.
Ne. Naja, das, ich glaube, das ist nicht nur ein Schlagwort, dass die Mittelschicht auch ein bisschen wegbricht, in einem Land mehr, im anderen weniger. Und ich glaube, man muss sich auch Gedanken machen, will man sich auf der günstigen Seite im Angebot bewegen oder möchte man sich auf der teuren Seite bewegen. Aber wenn man in diese Luxus- oder Premium-, Super-Premium-Welt geht, dann muss man sich einfach auskennen, weil der, so wie im Reisebüro heute der Kunde sich auch schon besser auskennt, manchmal wie der Reisebüro-Mitarbeiter, so muss man, wenn man Luxusprodukte anbietet, halt das auch selbst leben am besten.
Ist das vielleicht auch ein Stück weit so, dass man dieses Feld noch betreten kann, weil sich dort die Leute noch nicht so auskennen, weil viele andere Dinge in der Touristik schon so automatisiert und digitalisiert sind, dass es dann der Konsument eigentlich alleine erledigt?
Ja, der Trend ist auf jeden Fall da und wenn man eben geringe Margen hat, sollte man digitalisiert sein und wenn man hohe Margen hat, darf man auch digital natürlich nicht vergessen. Und das ist wahrscheinlich das nächste Problem der Industrie auch, so ein bisschen Digitalisierung, vielleicht auch ein deutsches Problem, wenn ich Elon Musk Tweet von letzter Woche sehe. Hast du ihn gesehen, oder?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nachdem er Twitter gekauft hat, hat er doch gepostet und jetzt kaufe ich Deutschland, digitalisiere Deutschland.
Das ist sehr schön, was wahrscheinlich direkt Bezug auf die Genehmigungsverfahren, die wir hier in Grünheide hatten und die Anträge und die 400 LKWs, die mit Einsprüchen noch gerade geliefert werden. Und also.
Aber Digitalisierung ist, ich glaube, jetzt in der Tourismusindustrie unter anderem deshalb ein Problem, weil wir natürlich einen Flickenteppich an IT-Landschaften haben und Systemen haben. Und da jetzt mal plötzlich zu digitalisieren, das ist eben ein größerer Aufwand, der nicht so einfach zu handeln ist. Und deswegen wird es wahrscheinlich vor allem hergeschoben. Aber also es gibt immer noch keinen voll, ich nenne es mal Digital First Hotel. Ich wundere mich. Das gibt es einfach nicht. Ja. Ich kann vielleicht meine.
Gibt es das woanders auf der Welt?
Nein.
Gibt es gar nicht. Es gibt nur.
Es gibt noch kein Digital First Hotel, was nicht mal was erfinden muss, was einfach nur bestehende digitale Features einfach mal zusammenbringt. Das gibt es noch gar nicht.
Okay. Wahrscheinlich dann wirklich, weil die technischen Grundlagen.
Ja, es scheitert meistens an PMS, an den Basissystemen, ja, die man eben hat. Und die kann man nicht einfach so überhaupten.
Könnte das sein, dass, nur so ein Gedanke, der mir gerade kommt, könnte das sein, dass es dann eigentlich branchenfremden Unternehmen den Einstieg erleichtert, weil die diese ganzen Altlasten nicht vor sich her, also die diese Prozesse gar nicht mehr abbilden müssen. Die sagen, naja, ich habe ja hier schon eine IT-Infrastruktur, die muss ich irgendwie erhalten, weil da hängen ja Mitarbeiterplätze dran und so weiter. Und jetzt kommt jemand anders und lass ihn mal aus Kolumbien kommen und sagen, ich habe hier eine coole Idee und ich übernehme jetzt einfach mal den Markt komplett, weil ich eine digitale Lösung dafür habe und einfach keine Rücksicht nehmen muss.
Naja, vor 20 Jahren hätte ich vielleicht nicht so schnell Ja gesagt, weil da schon ein bestimmtes Fachwissen, oder vom gefühlt hätte man ohne Fachwissen in der Tourismusindustrie vielleicht gar nicht so weit gekommen. Heute würde ich sagen, man muss auch keine Ahnung haben, um erfolgreich zu sein. Also alles Wissen ist vorhanden. Also nicht in Köpfen, sondern auch digital. Insofern ist es, glaube ich, nicht mehr notwendig. Aber ich hoffe, dass man zumindest eine Leidenschaft für die Branche hat, weil das ist ja letztendlich der Grund, warum wir da alle mal hingegangen sind.
Nee, du arbeitest ja auch vorwiegend in der Touristik. Ne? Und ich glaube, du hast ja auch mal erzählt, du hast ja auch in der Touristik angehört. Du hattest nicht auch mal irgendwie Reiseveranstalter oder irgendwelche, warst du nicht auch dort irgendwie aktiv?
Ja, also mein erster Job war Surfreisen zu organisieren, als es eben noch kein Internet gab und man nicht wusste, wo es Wind hat in Brasilien und wo man auch wirklich hinfahren musste und den Wind fühlen musste oder mit Piloten gesprochen hatte oder einem Tower, der einem gesagt hat, da müsst ihr hin, da könntest du konstante Winde haben. Und also bei mir war es eigentlich witzig. Ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich wollte eigentlich irgendwie Design studieren am Abitur, war aber wirklich zu faul, diese Mappe da abzugeben, die man da abgeben muss. Und dann habe ich so ein halbes Jahr Nachtschicht in einer Fabrik gemacht und bin dann durch die Welt getingelt mit dem Geld. Und dann gab es damals ganz neu diesen Studiengang Tourismus an den FHs. Und da sagte meine Studienberaterin, du kannst fünf Sprachen, du reist viel, das ist genau dein Job. Fand ich dann auch toll und dann bin ich dahin, ohne zu wissen, dass ich eigentlich BWL studiere, was mir nicht so lag. Aber vielleicht war diese Kombination ganz gut, dass man eben immer kreativ sein will und doch die Grundlagen des Managements verstehen muss, um dann eben sowas auch Kreatives durchzuboxen.
Und das Kreative, das hat sich dann einfach so durchgesetzt, oder?
Man sucht sich, also wenn man ein kreativer Mensch ist, sucht man sich auch das Dinge, die man richtig. Okay. Und es gibt ja auch, find ich, so zwei Arten von Marketingchefs, die einen haben Visionen und treiben und sind unruhig und wollen verändern und gehen auch zur Agentur und verlangen. Und die anderen verwalten und wägen ab und schreiben ein Briefing und überlegen nochmal. Und die Agenturen sagen dem Unternehmen dann, was sie machen sollen.
Wie es gehen soll.
Genau, also es gibt ja da...
Ja, das habe ich tatsächlich auch erlebt, nicht nur im Marketing, auch in der IT, ne, dass einmal Ideen tatsächlich auch vom Kunden kommen und sagen, ja, so stellen wir uns das Ganze vor. Ist ja schon schön, wenn irgendwie so ein Visionsbild da ist. Das sind wir an irgendeiner Stelle ja sogar in einem Boot, weil wir ja beide irgendwie als Dienstleister arbeiten. Du bist mit Vision Alphabet, also ist eine vernetzte Agentur, die in Berlin sitzt, ja. Mhm. Aber die Mitarbeiter sitzen auf der ganzen Welt verteilt.
Ja, wir haben kein Büro. Und
absichtlich eigentlich kein Büro?
Nee, eigentlich ging es darum, dass ich die Leute haben wollte, aber die eben alle woanders wohnen, von Athen, Kopenhagen, London, München. Und dann kam auch Corona und dann irgendwie haben wir verpasst, ein Büro aufzumachen. Und war auch interessant, so zu spüren, wie man ohne Büro rein virtuell solche großen Projekte stemmen kann. Und das funktioniert.
Was sind so die aktuellen großen Projekte, die ihr macht?
Wir haben jetzt gerade 2 Jahre in Cuna del Alma in Teneriffa dran gearbeitet. Das ist ein neues Luxus. Erst Villen, dann Hotelkonzept, also Villen werden gebaut, dann verkauft und dann geht es in die Operation für ein Hotel mit einem riesen Beach Club, mit Healing Center, tollen Restaurants, also ein ganzes Dorf, was wir da bauen. Wir machen nach wie vor Casa Cook und Cook's Club natürlich für jetzt.
Das betreut ihr weiter?
Ja, für Fosun in China. Und dann ganz, also mal ein Kinderkonzept für ein Hotel oder Luxushotelmarken rebranden oder wir beteiligen uns jetzt erst einmal an einem ersten Hotel in München, wo wir ein neues Konzept gerade erfunden haben. Die Condor, machen wir auch viel für Audi, also okay. Querbeet.
Aber würdest du jetzt auf weitere Airlines einfach rebranden? Also hast du noch mehr Streifen in der Schublade oder?
Ich habe ja noch 399 Entwürfe übrig.
Okay.
aber es hat noch keine geklingelt und gefragt.
Das, weil du gerade Fosun sagst und Casa Cook, das ist natürlich auch interessant. Was hat sich da verändert? Also ich meine, das passt man ja dann sicher nochmal an oder nehmen die das as is?
Die Fosun hat nach dem Thomas Cook Crash die Marken gekauft.
Okay.
Also 3 Marken, Thomas Cook, wo sie jetzt auch weitermachen mit dem Top Rating online, Casa Cook und Cook's Club.
Okay.
Das waren so die Assets aus der Markenseite, die sie gekauft haben. Und da sind 2 abgesprungen, 2 Partner. Und jetzt wird es wieder aufgebaut. Wir haben dieses Jahr 5 Hotels auf.
Okay, und die sind das gleiche Konzept, wie es damals zu Thomas Cook Zeiten gab. Das heißt, die Chinesen haben nicht gesagt, das machen wir jetzt anders.
Okay. Nee, im Gegenteil. Also sie, deswegen wollen sie auch mit uns zusammenarbeiten, weil wir es halt erfunden haben und genau wissen, was das Konzept ist. Und nee, das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie es nicht neu definieren, sondern sagen, die, die es gemacht haben, die sollen es weitertreiben.
Ich habe in einem anderen Podcast gehört, ich meine, wie war das damals bei Casa Cook? Das war wirklich so eure Idee, die aus der Thomas Cook Zentrale heraus oder aus deinem Kopf heraus gesprudelt ist? Sagen, lass uns das mal neu machen?
Naja, ich meine, ich war Marketingvorstand mit, keine Ahnung, 800 Mitarbeitern in Europa und hatte ein richtig gutes Team, die ihren Bereich beherrscht haben. Und Thema Differenzierung. Mir war klar, Thomas Cook braucht etwas andere nicht haben. Und Thomas Cook muss was erfinden, was diesen Staub ein bisschen wegbläst. Und dann habe ich gedacht, die Zukunft auch vom Tour Operator ist das Hotel, nicht der Transport dahin. Und dann habe ich einfach zwei Lücken gefunden, wenn wir nochmal in unserem modernen, postmodernen, traditionell gucken. Und Casa Cook ist eben für die besser Betuchten ein Konzept. Und Cook's Club ist ja nur die kleine Schwester für jüngere Leute mit weniger Geld. Aber basiert auf den gleichen Prinzipien, dass man eben Design versteht, dass man Essen neu definiert, dass man, wie man Freundschaft zelebriert, neu definiert. Und dass man einfach Ästhetik durchzieht in so einem Hotel. Und das war vielleicht auch Glück. Die Ästhetik, die wir erfunden haben, war eben damals radikal eigentlich. Heute wird es so oft kopiert.
Das ist Hotel-Business, ne? Da wird es schnell kopiert. Wenn
die ganze Branche ist, ich sage immer Copycat-Industry. Ja. Das hat wahrscheinlich in den 80ern angefangen beim ersten Fußballplatz auf Mallorca. Dann hatten alle Fußballplätze, dann der Tennisplatz mit Boris und dann das Spa. Und dann wächst man und macht halt, was der Nachbar macht. Anstatt sich zu überlegen, kann man mit dem Spa Geld verdienen? Habe ich überhaupt Spa-Kunden? Und. Also die gleichen Themen, die wir vorhin besprochen haben. Wer ist man eigentlich und für was will man stehen? Oder will man für alles stehen, weil der Nachbar auch für alles steht? Und dann ist man vielleicht niemand.
Und hat dann nur noch den Preis als letztes Argument.
Ja, das ist das Schlimmste, wo man
hin. Das ist aber das, was in der Touristik gerade immer wieder zu beobachten ist, ne?
Ja, und mit der letztendlichen Konsequenz, dass man eben nicht gute Mitarbeiter bezahlen kann oder den Mitarbeiter nicht gut bezahlt und dann vielleicht auch nicht Mitarbeiter bekommt, die einem helfen würden, das Unternehmen besser zu steuern.
Und die Marke dann natürlich auch mehr lieben und leben, weil sie ja also noch mehr Wärme spüren, auch finanzielle Wärme dann, die aus diesem Unternehmen kommen. Kennst du das, ist das in anderen Märkten anders? Also jetzt, also die Industrie lassen wir mal gleich, aber wenn du jetzt international denkst, funktioniert das, ist es vielleicht ein europäisches oder sogar ein deutsches Phänomen oder ist das, haftet das?
Ja, in asiatischen Ländern hat man das Problem nicht mit Service und die Österreicher sollten eigentlich auch keins haben. Ich sage immer, die haben ein Gen mehr, das Service-Gen. Ich glaube, mit Corona ist es eigentlich erst jedem bewusst geworden, als die Mitarbeiter in der Serviceindustrie abgehauen sind und zu besseren Konditionen andere Jobs angenommen haben, nicht mehr zurückkommen. Und ich habe neulich mit einer Dame gesprochen, die hat so ein, wie sagt man, so ein Landgasthof, wo der Vater meistens Metzger ist und die Mutter das eben betreibt mit den Kindern. Und die sagt, ich krieg keine Mitarbeiter mehr. Das gibt es eben. Wir müssen zumachen. Ja. Da kenne ich zwei Fälle, die haben einfach zugebracht. Und das ist natürlich traurig. Und das Gleiche auch in der Hotellerie. Ich meine, so ein Generationswechsel. Wir haben so viele Städtehotels in Deutschland, so im 3-4-Sterne-Bereich, wo die Eltern aufhören möchten, die Kinder es nicht übernehmen. Da gibt es so viele Potenziale, was man da machen kann. Also wundere mich manchmal.
Ich kenne das auch von einigen Hotels, die gar nicht wieder aufgemacht haben nach Corona, weil sie einfach keine Leute mehr hatten, die das machen können. Das ist ein Thema. Aber es ist interessant, dass du das jetzt mit diesem Landgasthof, bringt mich auf so einen Gedanken. Oft ist ja im Thema Marketing oder Markenentwicklung und auch die Person als Marke und so weiter die Diskussion, naja, aber dafür haben wir ja eigentlich gar kein Geld. Ne? Also es wird ja dann sehr gerne auch das Budget gerade an der Stelle mit zuerst gekürzt. Ne? Also erst.
Aber das ist noch nicht dumm. Weil eine Marke ist man sowieso. Also man ist ja schon jemand. Ne? Man hat einen Firmennamen und man steht für was. Und da zu sparen, heißt eigentlich aufzugeben. Heißt eigentlich, sich nicht mehr weiterzuentwickeln. Man muss nicht, man verwechselt es oft, man muss vielleicht heutzutage ich nenne es mal, viel Geld in Werbung pumpen. Ja, wenn das der Begriff ist, wo man sparen kann. Das geht heute auch durch soziale Medien und durch Internet gibt es auch günstigere Möglichkeiten oder mit mehr Effectiveness, wo man einfach messen kann, wofür man das Geld ausgibt. Aber man kann nicht, also meiner Meinung nach, ein Unternehmen führen und zumindest ohne an der Marke zu arbeiten. Und die Vermarktung ist ja noch ein anderes Thema, aber die Marke sollte sauber sein, das Identifikationspotenzial hoch sein, zum Mitarbeiter, auch mit Kunden. Die Geschichte, die sie erzählen, sollte gut sein. Und man muss sich im Klaren sein, dass man ja mit Menschen, also das ist ja, man steht ja nicht isoliert da, sondern Menschen kommen und zahlen Geld für die Marke und diese Beziehung muss halt funktionieren.
Ist das eigentlich von der Unternehmensgröße gar nicht abhängig, ne?
Also nein, ich meine, wissen Sie, wenn Sie zum Italiener um die Ecke gehen, der kann ja auch noch so hässlich eingerichtet sein, aber wenn der Giovanni aus der Küche kommt und eine Geschichte erzählt und das Essen hat geschmeckt, dann gehen Sie wieder hin.
Genau.
Das war Marketing.
Ja.
Und das hat nichts gekostet.
Am besten passt die Geschichte auch zum Essen, was so gut geschmeckt hat.
Ja, klar, aber ich meine, das ist ein einfaches Beispiel, wie es auch geht.
Ja.
Gut, jetzt kann man nicht die TUI mit einem Italiener um die Ecke vergleichen.
Ja, aber ich denke tatsächlich auch an die Reisebüros. Ne? Also ich denke ja schon an die Reisebüros. Ich weiß gar nicht, ob du an diesem, es gibt ja hier in Berlin, in diesem großen Einkaufscenter am Ostbahnhof, gab es ja auch ein Reisebüro von Thomas Cook, was noch eröffnet wurde.
Das habe ich noch designt, genau.
Das ist eine Travel-Stories-Geschichte.
Genau.
Gibt es das noch? Mal da, ja, das weiß ich auch nicht. Ich war zur Eröffnung und dachte, so sollte ein Reisebüro heutzutage aussehen. Und so sollte es auch funktionieren. Und ich sage das jetzt mal hier so ganz offen in die Runde und es hört auch der ein oder andere zu, der mich kennt. Warum man das nicht weitergetrieben hat und warum man nicht daraus eigentlich ein gutes Konzept gemacht hat, zu sagen, das Erlebnis Reisen zu zelebrieren, was dort super funktioniert hat und gut funktioniert hat, das erschließt sich mir bis heute nicht. Stattdessen nimmt man wieder die Kataloge aus dem Regal.
Ja, ein Böser würde sagen, also gut, mein Thomas Cook ist pleite gegangen, dann war es schwierig, es weiter zu betreiben. Ich weiß nicht, wer es übernommen hat.
Ich bin
zu selten in Friedrichshain irgendwie. Nein, aber ich glaube, es ist nicht schwer. Man muss sich einfach die Zeit, oft hat man die Zeit gar nicht, man muss die Zeit nehmen und sagen, was habe ich für Kunden, was habe ich für Wissen, was habe ich für Mitarbeiter. Und wenn man das alles mal analysiert, kommt man sehr schnell, manchmal braucht man auch professionelle Hilfe. Also das ist gut investiertes Geld, wenn man sich dann einfach überlegt, okay, mit dem, was wir haben und das, was wir uns leisten können, wo können wir hinsteuern? Und da kommen manchmal ganz gute Sachen raus, aber man muss sich mit beschäftigen. Ohne geht es nicht.
Ja, und einfach alles machen wollen, ist nicht die beste Lösung.
Nee, man kann jeden mitnehmen, der durch die Tür kommt und was kaufen will. Das wäre nicht unternehmisch zu sagen, also tschüss, wir machen nur Kreuzfahrten.
Der unvermeidbare Umsatz, den kann man natürlich.
Genau, aber ich glaube, es gibt, also wenn ich ein Reisebüro machen würde, würde mir schon was einfallen, glaube ich. Ich glaube, ich würde mich spezialisieren auf...
Würdest du nochmal die Surfreisen machen?
Nee, würde ich auch nicht mehr machen. Ja, weil da weiß man einfach, dass, also heute wird man kiten, nicht mehr surfen oder Wellenreiten, nicht mehr Windsurfen, glaube ich, machen. Aber da gibt es einen Marktführer und ein zweiter hat da keinen Platz.
Ja.
Das so groß ist der Markt nicht.
Aber Spezialisierung würdest du schon angehen, vielleicht auch mit einer...
Ja, aber ich meine, ich bin ja im Beirat von Asi-Reisen in Innsbruck. Und ich meine, der Ambros Gasser, der macht da einen super Job. Von all diesen jüngeren Managern in der Branche, muss ich sagen, der Hut ab. Ja, also Digitalisierung, Arbeitsbedingungen. Der hatte ein Büro auf dem Berg von Star-Architekten sich machen lassen, hat ganz viele digitale Themen, die er spielt. Also das ist für mich so ein Vorbild, Tour-Operator. Der sich spezialisiert hat und also der Vater schon und der Sohn hat es übernommen und noch weiter spezielle digitale Themen spielt und ganz, ganz tolle Sachen macht. Also das ist wirklich gut.
Also falls ihr zuhört, herzlich willkommen im Travelholics Podcast. Ganz gute Gelegenheit, das mal zu machen. Ja, okay. Was sind die nächsten Sachen, die du jetzt angehst?
Kasakuk Mykonos müssen wir noch aufmachen, Kasakuk Samos machen wir noch auf, nächsten zwei, drei Wochen. Und dann haben wir so ein paar Sachen, über die man noch nicht sprechen darf, in der Pipeline. Und also wir sind Gott sei Dank gut beschäftigt, obwohl wir erst 2 Jahre alt sind, können wir nicht klagen.
Okay, na dann wünsche ich viel Erfolg für die nächsten Neueröffnungen. Ja, für die Dinge, über die man noch nicht reden kann, wünsche ich ebenfalls viel Erfolg. Vielleicht reden wir dann später mal darüber, mal sehen, was wir dann am Himmel sehen. Und danke dir ganz herzlich, dass du mich im Travelholics Podcast Studio besucht hast. Danke, Remo.
Ich danke dir, war nett mit dir.
Und ich danke auch allen Zuhörern, dass sie diese knapp 50 Minuten sich mit dem Thema Marketing, Touristik und den großartigen Ideen meines Gesprächspartners eben auseinandergesetzt haben. Ich wünsche viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.